ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns Nikolai Schwarzer. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie engagieren sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt, haben die Initiative Nie wieder ist jetzt gegründet. Und als jetzt der Angriff Israels auf den Iran passierte, hieß es ja bei uns in der Redaktion, da kann doch Nikolai Schwarzer ganz bestimmt etwas zu sagen. Erleben Sie das oft, dass Sie da auf diese Themen angesprochen werden?
Ja, das werde ich natürlich, aber ich bin ja weder Politiker noch Militärexperte oder arbeite für irgendeinen Geheimdienst, sondern ich bin Berliner und ich bin Deutscher und habe letztendlich den Blick auf unser Land und das ist Deutschland.
Ja, Sie beschreiben es in Ihrem Buch, ich bin Berliner, ich bin Deutscher, ich bin Jude. Und werden Sie durch das Judesein gleich in diese Schublade gesteckt? Wie ist das?
Ich denke, das ist ein grundsätzliches Problem in unserem Land, dass man automatisch in die Schublade gesteckt wird. Du bist Jude, du bist auch irgendwo Israeli. Und ich habe sicherlich eine gewisse Empathie und eine Sympathie mit dem Land. Aber ich habe letztendlich ist die Bundesrepublik Deutschland mein Zuhause und mein Land. Und auch die Politiker dieses Landes sind die, die mich vertreten.
Wobei das ja von vielen Seiten verwechselt wird. Also Raphael Seligmann war mal bei uns in der Sendung, jüdischer Schriftsteller. Und der sagte, er traf dann, als Steinmeier damals noch Außenminister war. Und Steinmeier sagte zu ihm, Herr Seligmann, ich habe Ihren Außenminister getroffen. Und Seligmann sagte dann, Herr Steinmeier, ich dachte, Sie sind mein Außenminister. Also selbst auf der politischen Ebene wird es verwechselt. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist?
Ja, das ist ein Stigma, was da letztendlich existent ist. Warum das letztendlich so ist, kann ich Ihnen leider auch nicht wirklich beantworten. Aber das ist ein Thema, wo viel Aufklärung auch betrieben werden muss. Dass man versteht es. Es gibt Menschen jeder Nation jüdischen Glaubens, die sich mit ihrem Land, wo sie aufgewachsen sind, identifizieren. Die, wie ich es gerade beschrieben habe, sicherlich auch eine Sympathie zu dem Land Israel haben, aber letztendlich ihr Zuhause das Land, in dem sie groß geworden sind und geboren sind.
Aufklärung haben Sie gerade angesprochen. Aufklärung ist etwas, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt. Wie ist es dazu gekommen? Sie sind ja eigentlich Immobilienunternehmen.
Naja, der Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober hat vieles verändert und auch mich persönlich bewegt. Ich bin mit meinem Büro in Berlin ja zu Hause und nach dem 7. Oktober haben sich die pro-palästinensischen Demonstrationen gemehrt und ich bin eines Tages aus einer Besprechung tatsächlich gestört worden, weil vor meinem Büro tausende Menschen protestiert haben und antisemitische und rechtspopulistische Äußerungen da skandiert haben. Und ich konnte das in dem Moment noch gar nicht greifen und bin runtergegangen und habe mich den Leuten so entgegengestellt und die Situation, diese Menschen dann aus diesem Hass auch in den Augen der Leute so zu sehen. Das eine ist, was man im Fernsehen dann wahrnimmt und das andere ist, wenn du aus 20, 30, 40 Metern Entfernung den Leuten so in die Augen schaust. Und mir sind da ehrlich gesagt als erwachsener Mensch die Tränen geflossen, wie viel Hass in diesen Menschen da steckte. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe das geteilt und meine große Tochter hat damals gesagt, es gibt ja jetzt auch eine Gegenveranstaltung und es gibt vom Studentenverband und lass uns doch da hingehen und lass uns auch ein Signal geben. Und dann bin ich am darauffolgenden Sonntag auf die Veranstaltung in Berlin gegangen, die vom jüdischen Studentenverband seinerzeit organisiert gewesen ist und bin mit 300 Menschen, die ich, glaube ich, alle per Vornamen kannte, den Berliner Kürbissen Damm runtergelaufen. Ich habe früher meine Eltern immer gefragt, warum ist denn in der Vergangenheit, warum haben die denn da nichts unternommen? Und dann wurde mir immer gesagt, na, was soll jeder Einzelne denn, was konnte man als Einzelner denn möglicherweise machen? Und ich habe dann auf einer Veranstaltung das große Glück gehabt, dass ich unsere ehemalige Bundestagspräsidentin Frau Baas kennengelernt habe. Das war genau in der zeitlichen Abfolge. Und ohne mich darauf großartig vorzubereiten, bin ich auf sie los und habe gesagt, ich bin traurig, ich stehe hier ganz alleine, ich würde gerne auch ein Zeichen setzen und viele tausend Menschen auf die Straße bringen und ein Zeichen setzen. In Washington waren damals 500.000 Menschen auf der Straße, in London 200.000 und ich habe gesagt, das ist eigentlich mein Anspruch, das müssen wir eigentlich in Berlin auch auf die Straße kriegen. Und Frau Baas hat sofort gesagt, ich unterstütze sie, ich bin dabei und da hat sie auch entsprechend ihr Wort gehalten. Ich habe dann Freunde mobilisiert, ich habe in den Immobilienverband Deutschland, die haben mich großartig unterstützt und wir haben dann eine große Demonstration am 10. Dezember 2023 auf die Beine gestellt. Was ich nicht wusste und womit ich nicht geahnt habe, ist, dass die ganze Kultur- und Kunstszene sich dem total verschlossen hat. Ich habe ja versucht, also ein Rahmenprogramm zu schaffen, um die Menschen diese Veranstaltung natürlich noch interessanter zu machen. Und das war ein großes Desaster und Antisemitismus und Ablehnung und Farbe zeigen und bekennen, habe ich erst erfahren, als ich die ganzen Leute persönlich nachtelefoniert habe.
Sie beschreiben in Ihrem Buch Nie wieder ist jetzt, dass Sie sich gefragt haben, ob Sie den Antisemitismus zuvor immer nur ausgeblendet haben oder wirklich nicht erlebt haben. Wie war das denn in Ihrer Biografie?
Also ich bin ja selber sehr behütet groß geworden und aufgrund der persönlichen Geschichte, mein Großvater ist einer der wenigen männlichen, jungen Überlebenden gewesen, der auf dem Todesmarsch von Auschwitz von den Russen befreit worden ist. Und aufgrund dieser Erfahrung bin ich erzogen worden, sowas kann immer wieder passieren und wir werden unsere Religion im stillen Kämmerchen halten, aber nicht nach außen tragen. Und so habe ich war auf einer normalen, nicht konfessionellen Schule und habe beim Religionsunterricht nicht teilgenommen, aber nicht, weil ich Jude bin, sondern ich habe nicht teilgenommen, weil ich Heide bin und damit keiner davon Kenntnis bekommt und haben wir da ein Versteckspiel gespielt, weil die Sorge der Eltern diesbezüglich immer groß war.
Das heißt, Sie haben Anfeindungen nicht erleben müssen?
Persönlich zum Glück nein. Man hat natürlich alltägliche Sprüche irgendwo bekommen, aber die waren dann meistens nicht personifiziert, sondern einfach Dummheit und mangelndes Wissen und Aufklärung. Ja, also das sind Themen, die mir schon entgegengebracht worden sind, aber die habe ich nie als persönlichen Angriff empfunden.
Wie war das? Haben Sie ein Beispiel? Auf dem Schulhof wird ja oft mal was gerufen.
Ja, ehrlicherweise eher etwas später, dass Leute dann gesagt haben, du verhandelst ja wie ein Jude oder solchen Quatsch, was an Vorurteilen den Menschen da entgegengebracht wird. Oder heute ist es auf den Schulhöfen Jude ein Schimpfwort. Also die Kinder untereinander beschimpfen sich als Jude. Und das zeigt, glaube ich, wo wir heute stehen.
Wir haben über die Demos gesprochen, die Sie erlebt haben nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Und das sind ja ganz viele Emotionen, die da hochkommen. Sie haben es beschrieben. Also einerseits Hass, der gewachsen ist über Jahrzehnte. Da ist Trauer, Empörung, Mitgefühl. Können Sie nochmal beschreiben, was Sie da alles gespürt haben, was das mit Ihnen gemacht hat?
Sie sprechen jetzt auf die pro-palästinensischen Demonstrationen und auf die Demonstration, die wir in Berlin organisiert haben.
Diese Emotionen sind ja, glaube ich, auf beider Seiten vorhanden, egal welche Demonstration man da nimmt.
Ja, wobei ich persönlich das wahrgenommen habe, ich hatte das ja beschrieben, dass ich so eine pro-palästinensische Demonstration da gesehen und kurzzeitig da auch begleitet habe, dass da unglaublich viel Aggression und wenig Bereitschaft für Diskussionen da war. Hingegen die anderen Demonstrationen, die ich persönlich besucht habe oder auch persönlich auch mitorganisiert habe, eigentlich sehr viel Trauer und sehr viel Unterstützung zum Ausdruck gebracht hat. Ich glaube, das unterscheidet das Ganze.
Und dieses Aufeinanderzugehen, was es dann ja braucht, wie kann man da hinkommen? Das ist Ihnen ein Anliegen.
Ja, das ist ja das Thema, wo wir aufklären wollen, wo wir in die Schulen gehen. Wir haben ja im Nachgang dieser Demonstration, die wir organisiert haben, mit der Bundestagspräsidentin seinerzeit, Frau Baas, eine Nachbesprechung gehabt und haben eigentlich festgestellt, wir haben viele Menschen bewegt, wir haben viele Menschen auf die Straßen gebracht, aber es waren keine jungen Menschen da. Also 50 plus war so das Durchschnittsalter, aber wir haben gesagt, die Jugend, die jungen Menschen waren nicht da und die betrifft es.
Woran liegt das?
Ja, höchstwahrscheinlich mangelndes Interesse, mangelnde Aufklärung, zu wenig Bereitschaft für Diskurs und das ist das, wo wir ansetzen wollen und wir haben im Nachgang der Besprechung mit Frau Baas gesagt, okay, wir erarbeiten ein Konzept und wollen in die Schulen gehen und genau an der Stelle ansetzen.
Wie sehen denn Konzepte aus, die jungen Menschen erreichen? Also nicht alles in der Schule hat uns auch erreicht.
Das ist völlig richtig und ich glaube, es gibt ja sehr viel Aufklärung und sehr viel Möglichkeiten, die Lehrer über überall sind sicherlich sehr bemüht, auch diese Themen zu vermitteln. Ich glaube nur, dass die Wege dorthin sehr verstaubt sind und im Zeitalter der sozialen Medien die Geschwindigkeit an Informationen, die an die Kinder da herangetragen wird, ist, glaube ich, reformbedürftig. Und deswegen ist mir diese Idee seinerzeit entstanden, weil ich meinen eigenen Sohn 12-jährig befragt habe, welches Thema, wenn dich ein Thema in der Schule nicht interessiert, wie kann ich dein Interesse wecken?
Und wie muss ich es aufbereiten?
Genau.
Wahrscheinlich.
Und da hat er gesagt, naja, wenn Ronaldo oder Messi den Unterricht leitet, dann höre ich da genau zu. Und das war letztendlich für mich der Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, okay, der Gedanke ist verstanden, wir müssen Prominente davon überzeugen, mit einem modernen Lehrkonzept, wofür ich dann ganz viele Lehrer in Berlin gewinnen durfte, aus unterschiedlichen Schulen, die ein pädagogisches Konzept entwickelt haben. Und wir haben Prominente versucht zu rekrutieren, mit Hilfe seinerzeit der Frau Baas, was uns ehrlicherweise sehr schwer gefallen ist. Und insofern haben wir auf diesem Weg gefunden, dies für diese Prominenten in die Klassenräume bringen.
Wenn Sie Ihren Sohn jetzt als Berater nehmen, wen können Sie denn jetzt vorweisen, der ihn und eben seine Freunde, Altersgenossen, also wirklich eine junge Generation erreicht? Wen haben Sie da gewinnen können?
Also wir haben den Klaas Häufer Umlauf, der ganz von Anfang an gesagt hat, da bin ich dabei. Wir haben Echo Fresh, den Rapper. Wir haben für die Gemeinde der türkisch-arabischstämmigen Kinder, den Kida Ramadan, glaube ich, eine besondere Persönlichkeit, einen Schauspieler gewinnen können. Aber wir sind weiter auf der Suche. Wir wollen eigentlich Influencer und Leute noch gewinnen. Also jeder, der ist aufgerufen, der meint, die Kinder erreichen zu können und bereit ist, uns zu unterstützen. Denn wir machen ein Programm, das die Prominenten in Form eines Hologrammes den Unterricht in der Schule praktizieren.
Und wie insofern, können wir uns das vorstellen? Das ist ja dann modernste Technik. Wie
das sieht ist dann das modernste Technik, genau. Das ist ein Prototyp, der jetzt im Juli abgedreht wird. Der Berliner Bürgermeister Kai Wegener, die jetzige Arbeitsministerin Frau Baas und die drei genannten Echo Fresh, Kida Ramadan und Klaas Häufer Umlauf werden dreidimensional aufgenommen und werden ein pädagogisches Konzept als Prototyp in einige Berliner Schulen tragen und in der Hoffnung, dass das mit Erfolg gekrönt ist, wenn wir dieses Projekt dann durch ganz Deutschland.
Sie haben Menschen gewinnen können, um in Schulen über Rassismus und Antisemitismus aufzuklären. Mitte Juli geht's los. Sie haben gerade schon gesagt, ja, da beginnt das dann mit dem Dreh. Können Sie uns dahin mal mitnehmen? Was passiert da ganz konkret?
Also die Schauspieler oder die Prominenten werden in Form eines dreidimensionalen Videos dargestellt und werden Lehrinhalte gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und für die Demokratie Lehrinhalte übertragen und werden auch Interview-Szenen herstellen, wo sie auf Kinder treffen, die rassistische oder antisemitische Erfahrungen gemacht haben. Und das wird sozusagen in einer dreidimensionalen Art und Weise in die Klassenzimmer auf eine ganz tolle Art und Weise transportiert, einmalig und hoffentlich mit großem Erfolg.
Wenn ich dann in die Klasse komme und habe dann den Unterricht, wie sieht das dann auf der Wand aus oder wo sehe ich das überhaupt?
Dann sehen Sie dreidimensional einen Klaas Häufer Umlauf, der vor der Klasse steht, durch digitale Technik hergestellt und der praktisch dann den Kindern unterrichtet bzw. den Kindern Inhalte vermittelt.
Wissen Sie, was er für Inhalte hat?
Möchte ich noch nicht im Detail sagen.
Was wäre denn in Ihrem Erklärvideo drin? Machen wir es so rum.
Also ich würde tatsächlich natürlich auch den Hintergrund mal erläutern, dass zum Beispiel 53% der 14- bis 16-Jährigen in Deutschland nach einer aktuellen Umfrage, das ist mehr als die Hälfte der Kinder, nicht weiß, was Auschwitz ist.
Puh.
Über 40% der Jugendlichen nicht wissen, dass im Dritten Reich, im Holocaust, 6 Millionen Juden vernichtet worden oder umgebracht worden sind.
Also die Aufklärung ist einfach ein ganz, ganz großer Anteil, der Ihnen wichtig ist.
Ja, absolut. Ja.
Sie sind auf viele Menschen zugegangen mit dieser Aktion. Was haben Sie da erlebt?
Wir haben ganz positive Resonanz, also insbesondere von den Lehrkräften und von den Pädagogen, die gesagt haben, das ist mal was Neues, das ist toll, wir stehen dafür ein, wir sind dahinter, wir unterstützen dich. Aber bei den Unterstützern, ich brauchte ja auch die entsprechenden Protagonisten und da hapert es tatsächlich, weil wir ja sozusagen jetzt erst mit dem Prototyp herauskommen und wir wollen natürlich viel mehr davon weiter produzieren und deswegen brauchen wir natürlich da weitere Protagonisten, die sich bei uns melden und letztendlich bereit sind, als Influencer oder als Persönlichkeit, der meint, er kommt bei den Kindern und Jugendlichen gut an und für die Sache einsteht, der uns zur Verfügung steht.
Gibt es da Leute, die Ihnen vorschweben hier aus Baden-Württemberg, wen Sie gerne dabei hätten?
Ja, das Problem ist, ich habe meinen Sohn seinerzeit gefragt, wer ist denn jetzt derjenige, der im Trend steht? Und dann hat er mir eine Liste aufgeschrieben und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich kenne die alle gar nicht. Also ich glaube, die angesprochen sind, die wissen das, glaube ich, am allerbesten, wer heute bei den jungen Menschen im Trend ist.
Und Sie haben die Lehrer gerade angesprochen. Was haben die Ihnen denn noch erzählt? Was erleben die in Sachen Antisemitismus, Rassismus, auch auf dem Schulhof, in der Klasse? Das ist ja durchaus Thema.
Ja, ist natürlich sehr unterschiedlich, aus welchem Bereich, welchen Stadtbezirken. Da haben die natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen mit, ob sie vom Gymnasium sprechen oder praktisch von einer untergeordneteren Bildungsstufe. Und da gibt es gerade in den Bereichen, wo natürlich ein hoher Anteil an Ausländern ist, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, das ist ja das Wort Jude, ist ja ein Schimpfwort, was dort auf den Schulhöfen propagiert wird. Und der Anspruch, der an die Lehrer in diesen Schulen gestellt wird, ist natürlich ein viel, viel größerer.
Ja, also ich habe gestern mal so ein bisschen geguckt, da gibt es ja dann Beispiele wie den Bonner Stadtteil Bad Godesberg, der in den vergangenen Jahren als Salafisten-Hochburg unrühmlich bekannt geworden ist. Und da war dann so die Erkenntnis, dass es an den Schulen oft reicht, dass so 2, 3 Jungs genügen, um eine ganze Klasse politisch zu indoktrinieren. Und die Frage stellt sich natürlich, eignet sich Religion besonders gut, um Machtbedürfnisse von Männern zu legitimieren? Also stellen Sie sich solche Fragen, wenn Sie jetzt dieses Schulprojekt angehen, was passiert da bei Ihnen alles?
Naja, wissen Sie, wir können nicht die ganze, oder ich, es schwebt mir vor, in allen Bereichen überall behilflich zu sein, aber wir müssen erstmal irgendwo anfangen. Und wir starten an der Stelle mit diesem Projekt und wir versuchen mit den Pädagogen, die mir ihre Sorgen natürlich berichtet haben, und das ist ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen, auch unterschiedlich natürlich, und wir arbeiten uns an der Stelle davor, und das ist, wie Sie das richtig ansprechen, natürlich, wo der Ausländeranteil ein sehr, sehr großer ist, auch sind diese Probleme an der Stelle sehr groß.
Sie wollen in Schulen gehen, junge Menschen erreichen. Sie haben eben die Geschichte mit Ihrem Sohn erzählt, und wie erleben Sie denn die junge Generation? Was ist denen wichtig? Was sind die Werte heutzutage? Da scheint es ja auch ein Auseinanderdriften zu gehen, oder? Wie stellen Sie das fest?
Also ich denke, es gibt einfach, die Spaltung ist so groß derzeit, sowohl in den linken Lagern als auch in den rechten Lagern. Und Antisemitismus ist sowohl in der rechten Seite ganz aktiv, leider unter den Kindern, Jugendlichen, als auch auf der anderen Seite. Und die Spaltung wird immer größer, und ich denke, dass alle angehalten sind, an der Stelle zu arbeiten und aufzuklären.
Ja, wir hatten es gerade in den Nachrichten bei uns, dass es in Baden-Württemberg immer mehr rechtsextreme Gruppen gibt unter den Jugendlichen, vernetzt über soziale Medien. Die machen dann Wanderungen oder organisieren sich im Kampfsport. Was lässt Sie dennoch optimistisch in die Zukunft blicken, dass wir die Gesellschaft wieder zusammenbringen?
Ich denke, die Medien haben eine große Verantwortung. Die Medien haben viel, viel verschlafen in den letzten Jahren. Es gibt zu wenig Diskurs, es gibt zu wenig Diskussion, zu wenig Bereitschaft, auch den anderen Lagern zuzuhören. Ich glaube, das ist ganz wichtig, und das ist auch für die Demokratie entscheidend, auch die Meinung des anderen zu hören und auch zu respektieren.
Was schildern Ihnen da Ihre Kinder? Hören die den anderen zu? Was erleben Sie da?
Na, das ist natürlich immer, da man ja selbst eine andere Sensibilität als Betroffener hat, einer Minderheit an der Stelle, ist bei mir das schon in der Erziehung, in meiner Erziehung und auch das, was ich versucht habe und versuche meinen Kindern weiterzugeben, dass es ganz wichtig ist, anderen zuzuhören. Und eine Gesellschaft funktioniert nur dann, wenn wir einander zuhören und wenn wir diskutieren und wenn wir die Argumente des anderen miteinander abwägen und besprechen.
Sie haben die Themen gerade angesprochen, die medial wohl auch zu kurz gekommen sind. Also es gibt einen Rassismus, der von Muslimen ausgeht, als auch zunehmenden Rassismus gegen Muslime. Ist das für Sie denn ebenfalls Thema für die Aufklärung an den Schulen?
Wir starten ja mit diesem Pilotprojekt erst. Wir können nicht alle Themen natürlich aufgreifen, aber auch dieser Rassismus gegen den Islam ist ein Thema, was bei uns ganz weit oben steht und was wir auch als nächstes angehen werden, ja.
Ja, wenn man da mal schaut, was da passiert, also Frauen wird auf offener Straße das Kopftuch heruntergerissen, muslimisch gelesene Menschen werden von Passanten als Bombenleger beschimpft oder Kinder in der Schule wegen ihrer Religion beleidigt, und gleichermaßen nehmen dann islamistische Vorfälle an Schulen zu, also Schüler, die islamistische Einstellungen entwickeln. Jetzt haben Sie das aufeinander zugehen genannt, doch auf dem Schulhof wird da ja oft dann geschrien, gebrüllt, geprügelt. Wie kann das aussehen?
Ja, es gibt sicherlich noch kein Patentrezept dafür, aber ich glaube, auch da ist einfach Menschsein und den Kindern auch erklären, dass eine bunte Gesellschaft wichtig ist. Und Menschsein heißt nicht, andere auszugrenzen, sondern eigentlich miteinander zu leben, miteinander einander zu respektieren, anderen Glauben und andere Kulturen zu respektieren. Und ich glaube, das ist der Weg der Aufklärung und der Weg der Bildung, der uns diesen Weg an der Stelle bringen sollte, auf jeden Fall. Und wir arbeiten daran.
Ja, Aufklärung ist Ihr großes Anliegen. Und aus Amzell hat uns Wolfgang Dettling geschrieben, der früher selber Lehrer war und der selbst solche Situationen bei den Schülerinnen und Schülern erlebt hat. Und gerade deswegen war es ihm als Lehrer dann ein so großes Anliegen, auf Schülerinnen und Schüler zuzugehen. Kann das ein Ansatz sein?
Ganz sicher. Ganz sicher. Wissen Sie, es ist ja auch so, dass diese ganzen, nur wenn jemand lauter ist, heißt ja nicht, dass er mehr Recht hat. Ja, und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass dieses Thema, was der Lehrer auch an der Stelle vorbringt, diese Aufklärung dazu betreiben.
Nie wieder ist jetzt, ist die Initiative, die Sie gegründet haben, für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie schwierig ist es eigentlich, dafür Ideen zu finden?
Ideen gibt es ganz viele. Die Umsetzung ist das, was es an der Stelle schwierig macht, weil natürlich sich viele Menschen aus Angst, aus Reputationsgründen einfach nicht bereit sind, sich zu positionieren. Das macht es an der Stelle tatsächlich nicht so einfach.
Wen konnten Sie alles gewinnen für die Aktion? Wo haben Sie als erstes angerufen?
Ich will ganz groß hervorheben Roland Kaiser bei den vielen, vielen Anrufen, die ich persönlich tätigen konnte, mit dessen Tochter ich persönlich dann gesprochen habe und die gesagt hat, ich glaube, der Papa macht da mit, und innerhalb von 24 Stunden erreichte mich dann der Anruf, Papa ist dabei. Und deswegen möchte ich ihn da ganz besonders hervorheben, weil er für die Sache steht, einsteht und ihm letztendlich dann möglicherweise ein Fanlager, was er irritiert mit seiner Haltung, ihm völlig egal ist. Und das ist für mich ein Sinnbild einer Persönlichkeit, der seine Prominenz dafür nutzt, für das Gute einzustehen.
Haben Sie Verständnis für die Menschen, die eher sagen, ich möchte vielleicht nicht dabei sein?
Das fällt mir schwer, weil die Menschen natürlich auch eine Verantwortung haben, die in der Öffentlichkeit stehen und davon leben, dass sie Menschen öffentlich begeistern können, finde ich, tragen Verantwortung und haben an der Stelle, also ein Mensch, der sich nicht für Demokratie, nicht gegen Rassismus und nicht gegen Antisemitismus ausspricht, da habe ich persönlich ein Problem, welche gesellschaftliche Verantwortung er an der Stelle nicht wahrnimmt und vor allen Dingen, welches Verständnis er an der Stelle nach außen verkörpert. Also für mich hat ein Mensch, der in dieser Gesellschaft lebt, sollte sich daran nicht schwer tun, sich für die Demokratie einzusetzen und gegen Rassismus und Antisemitismus.
Mag es vielleicht daran liegen, dass dieser Begriff Demokratie vielleicht gar nicht so spürbar ist? Also bedeutet ja Volksherrschaft, aber vielleicht mag mancher Bürger den Eindruck haben, es wird eher gegen ihn als für ihn gearbeitet.
Aber das ist das, was ich auch in dem Buch versuche zu beschreiben. Die Selbstbestimmung haben wir in diesem wunderbaren Staatsapparat einer Demokratie und in keinem anderen. Und insofern appelliere ich eigentlich an jeden Menschen. Und ich versuche, ich werde so oft gefragt, warum machst du das, warum betreibst du diesen Aufwand auch mit diesem Buch, was ich da geschrieben habe? Weil mein Anspruch tatsächlich ist, wenn ich es schaffe, einen Menschen davon abzuhalten, links- oder rechtsextrem zu wählen und einen Menschen gewinnen kann, der überhaupt wählen geht, weil jede Stimme letztendlich zählt, dann habe ich was Gutes getan.
Nur müssen wir da nicht fragen, ist das nicht der Ursprung der Demokratie, Menschen frei entscheiden zu lassen und vielleicht auch die Verantwortung dann sogar auch für die Demokratie nicht übernehmen zu wollen?
Ja, natürlich, ich kann sowieso keine Verantwortung persönlich dafür übernehmen. Ich kann ja nur versuchen, durch Aufklärung, und das beschreibe ich ja auch in dem Buch, einfach, weil ich in dem Buch, mein Anspruch ist gewesen, dass ich politisch noch nicht Interessierte und Kinder und Jugendliche an die Stelle durch das Buch aufklären möchte, mit Argumenten zu überzeugen, mit denen sie sich vorher nicht auseinandergesetzt haben. Und ich möchte damit Denkanstöße geben, dass die Kinder und Jugendlichen und auch die politisch noch nicht so Interessierten, ich einen Anteil dazu bringen kann, dass sie an der Stelle wissen, worauf es bei der Demokratie letztendlich ankommt und warum es wichtig ist, dafür einzustehen.
Mitch schreibt uns gerade, für uns Christen sind Juden und Moslems Andersgläubige, für Moslems sind alle anderen Ungläubige. Das ist der entscheidende Unterschied beim Thema Toleranz und Verständigung. Was sagen Sie dazu?
Ich würde es sehr begrüßen, wenn man auch die muslimische Gesellschaft dazu bewegen könnte, auch mal ein Zeichen zu setzen und gegebenenfalls mal auf die Straßen zu gehen und auch für die Demokratie ein Zeichen zu setzen und gegen Rassismus und Antisemitismus auch von Seiten dieser Gesellschaft ein klares Zeichen zu setzen.
Man kann das alles immer nicht verallgemeinern. Dennoch ist es ja über Religionen viel gewachsen und auch gewisse Weltbilder und Strukturen sind gewachsen. Und wenn wir auf die Schulen gucken, in die sie ja gehen wollen, also da passiert es dann ganz häufig, dass die jungen Männer in einem patriarchalen Elternhaus aufgewachsen sind. Und dann kommen die in Schulen und da in den Kitas, die sind weiblich dominiert und Gleichberechtigung ist dann eben in den Schulen hier ein Wert, aber sie haben es anders erlebt. Also wie lässt sich deren innerer Konflikt lösen?
Also ich denke, durch auch das ist wieder ein Thema, dass wir die kulturellen Unterschiede, die sicherlich da sind, durch Kennenlernen, durch Aufklären, den Kindern, den Jugendlichen eine Basis schaffen können. Wie viele Kinder und Jugendliche sind noch nie einem Juden begegnet? Sie haben das durchs Elternhaus oder durch Medien, durch in irgendeiner Form soziale Medien, Hass, der weiter propagiert wird. Aber wer hat schon mit einem mal Fußball gespielt? Wer hat mit einem gespielt, Computer gespielt, was auch immer? Ich glaube, diese Form, dass man die andere Kultur kennenlernt, da gibt es ja auch viele, viele Vereine, die sich da schon engagieren. Aber ich glaube, auch an der Stelle ist eine Hemmungen, Hemmnisse, die da sind, werden dadurch aufgebrochen, dass die Kinder und Jugendlichen sich untereinander kennen und merken, da ist auch jemand mit Fleisch und Blut und auch jemand mit Emotionen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema.
Wenn wir jetzt nochmal auf Situationen schauen, jetzt die Freibad-Saison ist gestartet und dann gibt es Situationen, dass Jugendliche ihre Mitschüler und Lehrer unter Druck setzen, indem sie einem Mädchen, das angeblich zu freizügig im Sport- oder Schwimmunterricht gekleidet ist, ihr Selbstbestimmungsrecht absprechen. Also in so einer Situation, wie kann dann jemand reagieren? Was wäre da Ihr Wunsch?
Also ich meine, wir haben Regeln, wir haben Gesetze und wir leben in einem Land, wo gewisse Meinungen, wo Ethik und wo Moral eine Rolle spielen. Ich bin aber klar der Meinung, dass wir diesem Stigma und auch der muslimischen Gesellschaft nur bis zu einem gewissen Teil da gerecht werden sollten, sondern ich denke nicht, dass das Selbstbestimmungsrecht von den Kindern durch die extrem muslimische Auslegung an der Stelle in irgendeiner Form gerecht wird und wir uns dem da unterwerfen müssen. Nein.
Also braucht es da Schulungen für Lehrerinnen und Lehrer? Was kann da helfen? Also oft sind die Menschen einfach hilflos und dann wird nichts gesagt und dieses Nichtsagen macht die Dinge dann schlimmer.
Haben Sie völlig recht. Ich glaube, dass an der Stelle auch die Pädagogen natürlich vielmals auch überfordert sind, weil natürlich durch Lauthals und durch die Macht der Kinder und Jugendlichen, die auch auf die Lehrer da einwirken, die Lehrer vielmals überfordert sind. Insofern halte ich das durchaus für sehr begrüßenswert, wenn da die Lehrer entsprechend unterstützt und entsprechend auch geschult werden.
Aus Stuttgart schreibt uns gerade Volker Gätke und sagt, finde die Diskussion sehr interessant, allerdings fokussiert sich das momentan sehr oft auf Muslime in Deutschland. Sicherlich ist durch die fehlende Integration vieler Ausländer das Problem hier groß, aber es gibt auch viele Deutsche, die sich radikalisieren. Das liegt aus meiner Sicht unter anderem an der wachsenden Ungleichverteilung der Vermögen und damit Teilhabe an westlichen Werten. Nikolai Schwarzer, wie blicken Sie auf so eine Aussage?
Also, wir haben natürlich alle Probleme und wir haben natürlich auch alle Sorgen. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir erkennen, dass ein Schlagloch vor der Tür doof ist. Aber letztendlich geht's uns doch allen hier ganz gut. Und wenn wir alle den Schulterschluss wagen und alle ein bisschen aufeinander zugehen und ich habe persönlich so eine Erfahrung gemacht in der Schulzeit. Da ist ein asiatischer Junge bei uns in die Klasse gekommen und asiatisch, vorher habe ich nie eine Verbindung dazu gehabt. Und alle haben den so ein bisschen ausgegrenzt und keiner hat sich getraut, mit dem Jungen so zu spielen. Auf dem Schulhof war der alleine. Und irgendwann haben wir im Sportunterricht auf ihn gestoßen und wir sind oder beim Fußball und er hat mir das Bein gestellt und ich bin gefallen. Und da hat er mich in den Arm genommen und hat sich bei mir entschuldigt. Und fortan war das ein Freund. Und diese Grenze, diese Sorge, diese Situation, jemand, der etwas anders aussieht, der eine andere Kultur herstammt, plötzlich war das gebrochen. Und das kann ich an der Stelle nur aufgeben und nur sagen, geht aufeinander zu und wir sind eigentlich alle gleich.
Wichtiger Punkt, dennoch möchte ich die Unzufriedenheit nochmal aufgreifen. Sie haben das Schlagloch jetzt genannt. Wenn es nicht nur das Schlagloch ist, sondern auch die Brücken in schlechtem Zustand sind, die Busse und die Züge nicht mehr pünktlich fahren, die Ämter und Kommunen am Limit sind und sagen, Geflüchtete können wir seit langem nicht mehr angemessen unterbringen. Haben Sie Verständnis für die Wut der Menschen?
Natürlich habe ich persönlich Verständnis, weil ich das ja vielerorts selbst auch erlebe. Nichtsdestotrotz kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Politiker allen Menschen, denen ich in den letzten 2 Jahren begegnet bin, dass die alle an ihren Grenzen arbeiten, alle bemüht sind, sich diesen Sorgen zu widmen. Und ich denke an der Stelle und habe volles Verständnis für jede Wut. Aber nochmal, ich appelliere daran, dass es uns letztendlich doch allen doch ganz gut geht hier im Land und das sollte im Vordergrund stehen.
Trotzdem ist diese Ursachenforschung ja wichtig, um drauf zu gucken. Also Politik haben Sie angesprochen, gerade mit dem Krisenmanagement der Politik sind Menschen im Schnitt weniger zufrieden als früher, als auch mit der eigenen Arbeit. Wie kann eine Zufriedenheit wieder eher hergestellt werden? Was braucht es da?
Schulterschluss. Ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn wir alle, ich kann das nur von früher auch, was meine Eltern uns erzählt haben und was ich selbst auch erlebt habe, der gesellschaftliche Zusammenhalt, diese Ellbogengesellschaft, die entstanden ist, wo jeder letztendlich nur an sich denkt und nicht die Interessen des Nachbarn auch nur ansatzweise auf dem Schirm hat, guckt, geht's dem gut und ein bisschen füreinander einstehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag bei uns.
Vielen Dank. Danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.